nicht mehr so weit. Aufnahmegeräte schon. Fertig. Gut. Jesus, ich danke dir, dass du so echt bist. Ich danke dir für die Dinge, die du uns geschenkt hast. Auch hier die Erlebnisse, die in unserem Leben gekommen sind, die Dinge, die wir erlebt haben, die nicht immer so schön waren. Herr, dass du tatsächlich Dinge zu uns gebracht hast, die scheinbar uns reduziert haben, die ganz schwer zu verkraften waren, Dinge, die wir nicht verstanden haben. Wenn du uns liebst, dann wie könnte diese Dinge kommen, wie können diese Dinge passieren? Aber Vater, wir wollen lernen, in allem dir Dank zu sagen, in allem dankbaren Herzen zu bewahren und zu lernen, dir zu preisen. Weil Herr, du hast Dinge mit uns vor. Du hast Großes mit uns vor. Und manchmal musst du uns ein bisschen reduzieren, ein bisschen brechen, damit wir in der Lage werden, die Dinge zu empfangen, die du uns geben wirst, die so viel höher sind und so viel wichtiger sind als die Dinge, die wir so fest in der Hand festhalten wollten. Vater, ich bete, also wir danken dir einfach, dass du weise bist, dass du es mit uns gut meinst und dass du wirklich alles zum Guten wenden kannst. Und wirst. Du bist so viel größer, so viel besser, als wir uns je vorgestellt haben. Und ich bete, Herr, öffne unsere Augen heute Abend, das zu erkennen, was du mit uns vorhast, das, was du von Anfang an mit uns geplant hast und was für eine Beziehung du mit uns haben wirst. Ja, ich bete für Offenbarung. Ich bete, dass dein Wort in unseren Herzen heute Abend bringen wird. Und dass wir die Offenbarung mit Glauben begegnen werden. Dass unser Glauben aufspringen werden, es zu umarmen. Und dass wir einfach innerlich wissen werden, ja, das ist es, das stimmt. So ist es. Herr, ja, gib uns Glauben wie Kinder heute. Kindliche, einfachen Glauben. Im Namen Jesu. Danke dir, Herr. Es ist ganz wichtig für uns zu erkennen, dass Gott oder das Christentum, Christenheit, Christen zu werden, dass es dieses ganze Ding geht nicht um Ethik, es geht nicht um ein Moralsystem, es geht nicht darum, dass wir alle im ersten Vorrang, dass wir alle absolut perfekt moralisch leben, sondern es geht um Beziehung. Es geht darum, dass Gott mit uns in Beziehung leben will. Und manchmal Dinge passieren, wie ich gestern Abend gesagt habe, dass es schien, als wenn in meinem eigenen Leben, als wenn Gott immer mehr Dinge von uns wegnahm. Dass uns ein gewisses Gefühl von Erfüllung gegeben hat oder von der Hoffnung, dass wow, das bestätigt mich als Person, dass im Dienst, dass die Dinge klappen, dass die Leute zum Glauben kommen, dass Gemeinde aufwächst und dass Leute geholfen werden, dass wir etwas erreichen. Aber der Herr muss diese Dinge wegnehmen. Wo waren wir gestern Abend? Wo haben wir das stehen gelassen? Sollen wir da weitergehen? Oder?
Du wolltest sagen, was vor 6 Wochen mit dir passiert ist. Da war irgendwas.
Genau.
Ich habe es im Buch gelesen.
Genau, das war's. Okay, so, wir setzen jetzt den Punkt an, machen weiter. Ich hatte gerade mit meiner Frau gesprochen und ihr erzählt, dass eigentlich ich wäre perfekt positioniert durch all die Dinge, die in meinem Leben so schlecht passiert sind, wo scheinbar ich alles, was wir versuchten, nicht klappten und ich wusste nicht mehr, wer ich war, außer dass Jesus da ist und ich liebe ihn und aber ich konnte ihn nicht mehr verstehen. Und was er mit uns vorhat, war schwer zu verstehen. Aber ja, also das ist, also wenn wirklich alles, woraus ich eine externe, äußerliche Identität nehmen könnte, dass es weg war. Und dann ging ich hoch und habe dieses Buch.
Hier ist das Buch.
Auf Englisch der Rest. The Rest of the Gospel. When the Partial Gospel Has Worn You Out. So heißt es auf Englisch. So den anderen Teil, den fehlenden Teil oder verschollenen Teil des Evangeliums. Ich habe angefangen, den zweiten Kapitel zu lesen und kam auf die zweite Seite, fing an, auf die zweite Seite zu lesen, einen Satz. Als ich einen gewissen Satz gelesen habe, plötzlich ist es einfach, ist die Offenbarung gekommen, die ich lange gesucht habe. Und es war wie blitzartig, habe ich so vieles verstanden, was mir vorher verborgen blieb, also was ich nie sehen und verstehen konnte. Ich will mit euch jetzt versuchen zu erklären, was ich gesehen habe. Das Erste, es kommt aus 2. Korinther 4, 18. Da sagt er, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und wie der Verfasser in diesem Buch, in diesem Kapitel das erklärt hat, er sagt, dieser Bibelvers beschreibt eine Realität, die wir vielleicht als Konzept so darstellen können, als wenn wir einen Strich durch die Realität ziehen, eine Linie. Über diesem Strich ist all das, was unsichtbar ist und ewig. Die unsichtbare Welt, wo Zeit, das einfach zeitlos ist. Es ist in dem Bereich des Geistes, da wo Gott ist, wo Gott lebt, Vater lebt. Er ist in diesem himmlischen Bereich, wo alles zeitlos ist. Und wo einfach das Ist-Zustand herrscht. Und unter diesem Strich ist der Bereich des Lebens, wo wir unser Bewusstsein haben. Und das ist, wo Zeit läuft, wo Anfang und Ende geht, wo Prozesse laufen. Das in diese ist zeitlich ist und sichtbar. Und wo wir nach Außenschein richten und sehen, wie Dinge kommen, prägen uns durch die Augen, und wir meinen, das ist die Realität. So, meistens richten wir nach unter dem Strich und sagen, das ist die Realität. Es ist, was ich sehe, es ist, was ich höre, es ist, was ich anfassen kann, was ich beweisen kann mit wissenschaftlichen Prinzipien oder Methoden. Und aber die Frage ist, was hat Vorrang? Was ist in einem gewissen Sinn realer? Wo ist die ultimative Realität? Ich glaube, wir leben so in einer Matrix, wie in dem Film. Habt ihr den Film gesehen, Matrix?
Ja.
Okay, eine zukünftige Welt, wo die Maschinen und Computer übernommen hat und die Menschen wurden versklavt und als Batterien in einer Batteriebank gehalten. Also aber durch den Kopf ging ein Computer-Simulation von einer Realität und die dachten alle, die sind in dieser Realität und die waren es nicht. Aber für sie, zu ihrem Bewusstsein, das war die Realität. Natürlich, dieses Bild, der Film ist kein perfektes Gleichnis, weil natürlich, diese Scheinrealität war gar nicht real. Denn ich sage, unter dem Strich, das, was wir sehen, anfassen, berühren können, diese Welt ist real. Und es ist eine gute Welt. Gott hat es geschaffen. Es ist nicht, dass es nicht echt ist. Es ist echt. Die Frage ist, welche Realität hat Vorrang bei uns? Wenn wir unter dem Strich nur leben, wenn wir nur nach Außenschein richten, wenn wir nur nach unseren Gefühlen richten und den Gedanken, die in uns sind, wenn unsere ganze Orientierung ist unter dem Strich, wie es mir geht, nach meiner Leistung, ich mich richte, wie stehe ich vor Gott? Bin ich gut? Bin ich schlecht? Hat er Gefallen an mir? wenn ich nur unter dem Strich richte und versuche, mein Bestes zu tun, komme ich immer zu kurz. Weil alles unter diesem Strich bleibt im Rahmen des Fleisches. Und die einzige Kraft, die einzige Stärke, die ich haben werde, weiterzukommen, mich also gegen Versuchung anzugehen, gegen meine eigenen Tendenzen, das schlecht Dinge, die boshaft sind oder böse oder selbstzentriert sind oder egoistisch sind, anzusehen, ich habe nur meine eigene Kraft. Gott wird seine Kraft nie unter dem Strich einsetzen. Und alles, wenn ich hier lebe, dann das Beste, was ich tun kann, ist sagen, Gott, ich will besser werden, ich will wachsen, ich will weiterkommen. Hilf mir. Es ist, als wenn ich zu ihm bitte, der außerhalb meiner Realität ist, und sage, Gott, du bist da, du bist groß, du bist irgendwo im Himmel, deine Kraft ist, ich erkenne es, ist enorm. Du könntest mir helfen, bitte hilf mir. Und dann erlebe ich, dass es nie genug ist, dass ich es nie schaffe, nach Gottes Ansprüche zu leben. Ich schaffe es nie, das, was in meinem Herzen ist, in meinem Herzen, seitdem ich Christ geworden bin, ich will das Richtige tun. Habt ihr das gemerkt, dass als Nicht-Christ ihr konntet Dinge tun, ganz einfach, die ihr heute nicht tun könnt, und also ihr macht es trotzdem manchmal, aber innerlich jedes Mal ihr bereut es. Und ihr denkt, oh, nicht schon wieder. Vorher, bevor ihr Christ geworden seid, ihr hättet nicht zweimal darüber nachgedacht. Es hatte keine Bedeutung. Weil du hattest eine Natur, die voll im Einklang war mit diesen Dingen, mit Sünde, mit Gottlosigkeit, mit was weiß ich. Also es gab keinen Kampf in dir. Aber nachdem du Christ geworden bist, plötzlich, du kannst das nicht mehr machen, ohne das innerlich, oh nein, das ist nicht das, was ich tun wollte. Ich weiß, sowas geht gegen Gottes ganze Person, sein Wollen, seinen Wegen, seine. Und ich liebe ihn, ich will ihm gefallen. Und schon wieder tue ich das. Ich merke das in meinem Leben. Ich erkenne, was nicht in Ordnung ist. Ich erkenne es und ich strebe danach. Gott, ich will bei dir sein. Ich will dir gefallen. Ich will. Oh, schon wieder habe ich das gemacht. Oh, Scheiße. Oh Gott, vergib mir. Und immer wieder kommen wir zurück. Oh Gott, ich habe schon wieder das getan. Ich habe schon wieder bin schon wieder ausgerastet und habe meine Kinder wieder angeschrien. Es war eigentlich mein eigener Stress. Oder ich habe noch schlimmere Dinge getan. Wir alle haben unsere Schwächen. Und wir haben alle unseren Punkt, an dem der Feind ganz genau weiß, wie er auf den Knopf drückt. Und er hat seinen Haken in uns. Und es muss nur eines passieren und schon wieder sind wir in dem Schlamm, in dem Matsch. Und fühlen uns dreckig. Und reuen, was wir getan haben. Was, wie gesagt, vorher, als wir in der Welt waren, bevor wir zum Glauben gekommen sind, das hat uns nie, wir haben nicht darüber nachgedacht. Aber das ist, weil wir unter diesem Strich leben. Ich will sagen, es gibt eine Realität über diesen Strich, die mit dir in Verbindung steht. Deine wahre Identität muss über diesen Strich erkannt werden. Und wenn du das erkennst, und wenn du das angehst, wie du deine Errettung angegangen bist, zusammen, ich glaube es. Gott, Jesus, du bist am Kreuz für meine Sünde gestorben. Ich weiß, ich war irgendwann mal, du wusstest, es stimmt, ich bin vergeben worden, meine Sünde sind weg. Ich habe nichts dafür getan, ich habe es nicht verdient, ich habe nicht 10 Jahre lang, bin nicht 10 Jahre lang auf die Knie gegangen, um irgendwie Buße bei Gott zu, also meine Sünden gut zu machen. Du kannst es nicht gut machen. Es ist einfach ein Geschenk von Gott, ein pure Gnade. Und genauso ist es hier. Wenn wir je frei werden, von unsere, nicht nur von den Sünden, die wir getan haben, sondern von der Prinzip der Sünde, die Kraft der Sünde, die uns herrscht, dann müssen wir lernen zu bejahen, was Gott sagt, die echte Realität über dich ist. Und das ist alles, was über diesen Strich ist. Dieser Strich heißt, diese im Geist zu sein. In dem Geist ist etwas passiert, was uns voll verändert hat. Ich will euch übersetzen den Satz, der mich so geholfen hat. Er sagte, wie in 2. Korinther 4,18 gesagt wird, dieser Bereich über dem Strich ist unsichtbar und ewig. Es ist unveränderlich und zeitlos. Es ist der Bereich des Geistes und von Gottes Absoluten. Es ist das Reich von einer ultimativen Realität, von dem Ungeschaffensein, von komplett oder vollkommen sein und Wholeness. Was ist das? Wholeness. Bitte?
Ganzheitlichkeit.
Okay. Es ist, wo Dinge vollendet und settled. Finished and settled, das habe ich so angesprochen. Wo es vollendet und gesichert ist. Okay? Es ist ein ewiger Reich und es wird veranschaulicht durch das Wort jetzt. Es herrscht nur jetzt. Nicht Vergangenheit, nicht Zukunft, sondern jetzt ist es so. Es ist das Reich von Ich Bin, wo Dinge einfach sind. Spürt ihr, wie die Offenbarung jetzt auf euch kommt? Nee, alles macht Sinn?
Natürlich nicht.
Natürlich, das war für mich. Das war der Punkt, an dem es für mich passiert ist. Ich hatte auch diese Hintergrund, dass ich so viel Lehrer zu diesem Thema gehört habe. Aber was mich angesprochen hat, ist dieses Ist. Die Dinge sind schon getan. Es ist nicht über dem Strich, wir leben nicht in Ich werde, sondern Ich bin. Nicht Ich würde gerne sein, sondern es ist alles getan. Schon im Voraus getan. Und ich habe übersetzt, er sagte, wo ich bin ist. Ich bin ist einer der Namen, den Gott für sich hatte. Mose, erinnert ihr euch? Er sagt, wenn ich das Volk sage, wer mich gesandt hat, was soll ich denn sagen? Wer sind sie? Wer bist du? Und Gott sagte zu Mose, sage dem Volk, dass ich bin, denn ich bin. Okay? Ich dachte vorher, ja, toll, schöner Name. Okay, der ist ewig und zeitlos. Jetzt hat es viel mehr Bedeutung für mich. Weil, also, und der Name, der damit verbunden ist, Yahweh, Jehovah, Jehovah, also dieser Name, dass die Linguisten glauben, dass es aus drei verschiedenen Worten, eine Zusammensetzung von drei verschiedenen hebräischen Wörtern ist. Haya, Hoveh, Yieh, Yahweh, zusammengesetzt. Und es heißt, er war, er ist und er sein wird. Er wird sein. Das ist dieses drei zusammen. Gottes Zeitlosigkeit. Er ist einfach. Genauso wie ich heute Morgen gesagt habe, deine Mutter liebt dich, dein Vater liebt dich. Es ist einfach so. Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt keine Argumente. Es ist einfach eine Wahrsein. Es ist wahr. Es ist Realität. Genauso ist es, dass Gott uns bestimmte Dinge in ihm selbst gegeben hat. Weißt du, was uns gegeben worden ist über den Strich, in dem Bereich deines Geistes?
Ich weiß ja nicht, ob es nur mir so geht, aber ich bin irgendwie verwirrter als vorher. Also so mit dem Strich und dem ganzen, also ich habe zwar irgendwie so verstanden, wie du das gemeint hast, aber ich weiß das noch nicht, wie das in Beziehung zu mir steht. Also das Bild, das Bild habe ich noch nie so gehabt mit dem Strich, ne? Das Sichtbare und das Unsichtbare. Und also das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell irgendwie so. Also ich finde es,
wir werden eine Zeit lang drin bleiben.
Was das für mich bedeutet jetzt.
Hoffentlich kommt das, wenn in der nächsten Stunde oder halbe Stunde das nicht klarer wird, dann sag's nochmal.
Okay? Kannst du vielleicht die Übersetzung nochmal sagen?
Was er gesagt hat?
Hm. Oder wenn man nicht deutsche Übersetzung liest, ist nicht so. Also die deutschen Übersetzungen zum Beispiel verwenden nicht so viele Worte. Und klingt auch ganz anders.
Das war ein hast du Buchtext.
Ach so.
Buch. Kannst du mal im Englisch vorlesen?
Ja. Ja.
Und dann nochmal im Deutsch. Also ist eigentlich nicht so wichtig, dieser eine Satz. Das war für mich wichtig. Vielleicht nicht für andere. Auf Englisch.
Aber die Zeitlosigkeit beschreibt den schon.
Yeah, the realm above the line is invisible and eternal. It is changeless and timeless. It is the realm of spirit and of God's absolutes. It's the realm of ultimate reality, of the uncreated, of completeness and wholeness where things are finished and settled. The eternal realm can be illustrated by the word now. It is the realm of I am, where things simply are. Ich glaube, das, was mich angesprochen hat, ist dieser Satz, wo Dinge einfach sind. Und was ich damit verknüpft habe, ist, was Gott über uns gesagt hat. Weißt du, es gibt Bibelstellen. Wir müssen die lesen. Wir müssen diese Bibelstellen vorlesen. Wo sind sie? 1. Korinther, 2. Korinther, 5, 21. Denn er, der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Er beschreibt, was mit Jesus am Kreuz durchlebte. Jesus, der keine Sünde kannte, hat er zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes wurden. In anderen Worten, Jesus hat nie gesündigt. Er war so diese Befleckung und Besudelung von Seele und also unser Zustand hat er nie gekannt. Und er wurde zur Sünde. Seine Person wurde so durchflutet von unserer Sünde, dass er zur Sünde wurde. Als er starb. Das ist, was ihn getötet hat, nicht die Römer und nicht die Juden. Es war unsere Sünde. Hat ihn getötet. Er ist dadurch gestorben. Aber dann sagst du, damit wir zu seiner Gerechtigkeit werden. Wir kriegen als Geschenk seine Gerechtigkeit. Wir sind heilig. Kolosser 3, 13. Nee. Okay. Ich dachte, ich hatte diese Bibelverse auswendig. Mindestens die Adressen gelernt. Also, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut und Sanftmut. Wir sind bestimmte Dinge. Wir sind heilig. Das ist, was Gott uns geschenkt hat. Wir sind jetzt. Ihr seid jetzt heilig. Ihr seid auch komplett. Ihr seid vollkommen. Das ist schon dein Zustand. Du bist schon jetzt absolut perfekt in Gottes Augen. Und ich rede jetzt nicht von einer positionellen Wahrheit. Das ist, wie Theologen es oft erklärt haben. Sie sagen, deine Position vor Gott, er überschaut die Realität und sieht nur an, was er sehen will. Nein, er hat dein Geist perfekt gemacht und heilig gemacht. Und das erfolgte durch etwas, was passiert ist, als du glaubst. In dem Moment, als du geglaubt hast, ist etwas mit deinem Geist passiert. Dein Geist wurde mit Christus vereint. Und zwar nicht in dem Jetzt, sondern in diesem ewigen Bereich, wo es keine Zeit gibt. Und da sind Dinge möglich, die in der Zeit, wo wir leben, nicht möglich sind. Und das ist, dass er dich mit Jesus vereint hat, in Jesus hineingesetzt hat am Kreuz. Und du bist in Jesus, mit Jesus gestorben. Wenn du deine Bibel, eine Zeit lang deine Bibel gelesen hast, wirst du einige Bibelversen einfallen, wo das genauso gesagt ist. So, zum Beispiel, Kolosser 3:2. Du bist gestorben und dein Leben mit Christus in Gott verborgen. Noch ein ganz wichtiger Vers, Römer 6. Vers 3. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr Leben, in Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das Wort Taufe hier ist eine Übersetzung, die fehl am Platz ist. Vielleicht haben die Übersetzer es nicht wirklich verstanden, was Paulus hier meinte. Aber das Wort Taufe war kein religiöses Wort zu der Zeit. Heute ist es ein absolut religiöses Wort. Sagst du das Wort Taufe in irgendwelchen anderen Zusammenhang als Wassertaufe, ob das zum Springen ist oder unterzutauchen? Vielleicht wird ein Schiff getauft?
Ja.
Auf Deutsch? Ja. Also vielleicht das, allein das. Sonst ist es absolut ein religiöses Wort. Zur Zeit von Paulus und Jesus war es nicht. Das Wort auf Griechisch hieß nur, etwas in eine Flüssigkeit einzutauchen, wieder rausholen. Was jede Hausfrau täglich machte. Bei Geschirr spülen. Okay, so, Jesus sagt es einmal. Er sagte, ihr baptisot eure Tassen. Und denkt, weil sie äußerlich so sauber sind, dass das Ganze sauber ist. Also alles, ihr baptisot die Hand und wascht die Hände. Und nimmt es wieder raus. Baptiso ist kein religiöses Wort. Was es heißt hier, was er damit sagen wollte, ist, ihr seid in Christus hineingesetzt worden am Kreuz. Ich lese das nochmal mit diesen Worten, mit diesem Verständnis. Oder wisst ihr nicht, dass ihr alle, die wir in Christus Jesus hineingesetzt worden sind, vereint worden sind, in seinen Tod hineingesetzt worden sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch diese Hineinsetzung, durch diese Vereinigung mit Christus in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist der Grundlage für dein neues Leben. Ist dein Tod mit Jesus am Kreuz. Was war das? Der Vers, den ich gestern Abend ganz am Anfang zitiert habe. Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich in den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich gegeben hat. Das ist, wo unser Leben anfängt. Unser Leben in Christus. Das ist sozusagen, also wenn dieses Strichding euch nicht hilft, dann ist es okay. Dann versteht, ihr seid in Christus versetzt. Ihr seid in ihm. Sein Erlebnis ist dein Erlebnis. Und was dich angeht, geht ihm an. Wisst ihr auch das? Was euch passiert, passiert ihm. Weil ihr seid mit ihm vereint. Ob ihr das spürt, ob ihr das erlebt, ob ihr das merkt, es ist die Wahrheit. Was sagte Jesus zu Paulus, als er noch Saulus hieß, auf der Damaskusstraße? Und als er die Vision von Jesus sah, der von seinem Pferd gefallen ist, das Licht strahlte über ihn, Jesus sagte, Saulus, warum, wie sagt er es auf Deutsch, wie?
Verfolgst du mich?
Ja, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Nicht, warum verfolgst du meine Christen? Warum verfolgst du diese liebe Leute, für die ich gestorben bin? Nein, warum verfolgst du mich? Er identifiziert sich mit uns, weil wir mit ihm vereint sind. Daraus haben wir unsere Kraft. Aber ich sehe in vielen Augen, aber ich kenne mein Leben. Ich weiß, wie ich bin. Das ist nicht, was ich erlebe. Wenn das die Wahrheit ist, dann warum sehe ich das nicht? Warum ist diese Kraft nicht da? Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Und das war genau der Punkt, an dem ich immer gescheitert bin. Weil ich weil ich auf mich geguckt habe. Weil ich auf meine Fähigkeiten und noch mehr auf meine Vergangenheit und meine Leistung geschaut habe. Wenn du auf deine Leistung, deine eigene Leistung schaust, kommst du nie drüber weg. Weil du dich nur auf deine Ressourcen unter dem Strich anschaust und sagst, so ist es nicht. Ich sehe, was in meinen Augen kommt, ich sehe mein eigenes Leben, ich sehe das Leben von anderen um mich herum und wir sind nicht so, es ist nicht wahr. Es klappt nicht mit mir. Aber alles, was Gott von uns fordert und bittet, wonach er sich wirklich verlangt, ist, dass wir ihn glauben. Ist, dass wir sagen, du hast recht, auch wenn es noch nicht mein Erlebnis ist. Dein Erlebnis, was du danach erlebst, ist seine Sache. Deine Sache ist, ihm auf sein Wort zu nehmen, was er sagt. Dass er eigentlich weiß, was er sagte. Und dass es stimmt, was er gesagt hat, was er schreiben ließ. Du bist gestorben und wenn du musst verstehen, du bist mit ihm am Kreuz gestorben und da an dieser und was hier gestorben ist, ist der Prinzip, es ist die Kraft der Sünde. Es gibt, das Kreuz hat zwei Seiten. Und die meisten von uns, und ich bis vor kurzem, wir kennen eigentlich nur eine Seite des Kreuzes. Diese eine Seite des Kreuzes ist die Vergebung, dass unsere Sünden vergeben worden sind durch das Blut Jesu. Und wir kennen sehr gut diese Botschaft. Und wenn wir sündigen, und ich rede nicht, dass wenn du alles hier verstanden hast, dass du nie wieder sündigst. Es ist nur, dass du auf eine andere Level, oder andere, von einem anderen Ort lebst. Und Dinge werden viel einfacher. Aber wenn wir sündigen, dann denken wir, oh, ich muss zum Kreuz gehen, ich muss wieder die Vergebung der Sünde empfangen. Ich bitte um Vergebung, oh Gott, vergib mir, ich habe es schon wieder getan. Aber auf dieser Seite des Kreuzes gibt es keine Kraft, dass uns von weiterer Sünde zurückhalten wird. Es gibt eine zweite Seite zum Kreuz. Und diese Seite können wir so nennen, das Leben. Es gibt der Tod Jesu, es gibt die Auferstehung. Es gibt sein Tod für uns, dass wir vergeben worden sind, dass wir Eintritt haben in Versöhnung und in Errettung, dass die Sünden vergeben wurden. Und dann gibt es unseren Tod mit ihm am Kreuz und wir kommen auf die andere Seite raus und wir haben sein Leben. Diese beiden Bilder sehen wir in den Abendmahl. Wir haben der Wein als Symbol für das Blut. Und wir haben das Leib als Symbol für sein Leben. Und wir kennen sehr gut das Blut, aber wir haben so selten erkannt haben, wie wir das Leben in uns kriegen. Und beide sind für uns da. Aber es wird erst freigeschaltet durch Glauben. Beide Seiten werden durch Glauben für uns effektiv oder ins Leben gerufen sozusagen. Irgendwo steht es geschrieben, Jesus ist für die Sünden allen gestorben. Nicht wahr? Er ist für die ganze Welt gestorben. Er muss nicht erneut sterben, wenn eine neue Person zum Glauben kommen will. Einmal für alle ist Jesus gestorben. Aber es bleibt fruchtlos, es bleibt ohne Effekt für eine Person, die es ablehnt. Für eine Person, die nicht im Glauben kommt und sagt, ich nehme das an. Ich nehme dich zum Wort, Gott. Du sagst, dass wenn ich an dir glaube, meine Sünde werden vergeben. Wenn die Person sagt, ich glaube und das im Glauben empfängt, dann ist diese Person gerettet durch das Kreuz. Genauso für uns im Leben. Wenn wir im Glauben sagen, Herr, was du gesagt hast, ich sehe es nicht, ich habe es nicht in dem Moment gespürt, als ich zum Glauben kam. Ich habe nicht gesehen, dass ich in Jesus hineinging, dass ich starb am Kreuz und dass ich wieder mit ihm auferstanden worden bin. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht hier irgendwie miterlebt. Aber du hast gesagt, dass das stimmt. Und ich bin jetzt im Leben. Wenn ich sage, du hast recht, und ich nehme es im Glauben an, Es passiert etwas. Ein Schalter wird umgelegt, kann man sagen. Und solange dass ich nicht weiter mich bemühe, mich selber zu erretten, in diesem Sinne nicht von den Folgen meiner Sünde, sondern die Anstrebung, mein Leben selbst in Ordnung zu bringen. Und sage hier, du, bitte komm, du, mach das, was ich nicht kann. Ich werde mich nicht retten. Im Sinne von mich anstreben, alles richtig zu machen. Ein guter Christ zu werden. Die Sünde zu überwinden. Das ist jetzt seine Sache. Mein Orientierungspunkt ist jetzt Christus. Nicht meine Leistung. Solange, dass du auf deine Leistung guckst, kommst du nicht über deine eigene Leistung hinweg. Du bleibst gefangen in das, was du nicht hast. Aber wenn dein Orientierungspunkt, deine Aufmerksamkeit auf Jesus ist, ich bin in deinem Glauben, ich bin jetzt in dir, Christus. Dein Leben ist mein Leben. Du lebst in mir, durch mich, als mich. Ab jetzt werden die Leute nur mich sehen. Aber wenn die Dinge passieren und dein Leben wirkt und ich anfange, die Dinge nicht mehr zu tun, die ich vorher getan habe, werden alle denken, dass ich jetzt gut geworden bin. Und ich werde die Wahrheit wissen. Ich habe es gar nicht getan. Es ist mühelos. Viel mehr mindestens, weil wir einfach sagen, wir lassen es los. Wir sind die Ertrinkenden, die nicht mehr ums Leben kämpfen, sondern vertrauen und zurücklehnen im Wasser und sagen, okay, jetzt kannst du mich retten. Ja.
Also, um mal praktisch zu machen, ob ich das richtig verstanden habe. Wenn ich zum Beispiel ein Problem mit Lügen habe, soll ich nicht versuchen, nicht mehr zu lügen, sondern einfach versuchen, mehr zu glauben. Und mehr zu glauben, dass Gott mich verändern will oder dass mich Gott schon verändert hat und beten und dadurch verändert sich das. Also ich kann nichts aktiv tun, um weniger zu lügen, sondern ich muss einfach Gott mehr glauben, dass er für mich schon gesiegt hat und dann verändert sich was.
So ungefähr fast. Ah. Also du bist schon auf dem richtigen Weg da. Du kannst, also nehmen diesen konkreten Beispiel. Ja. Ich habe ein Problem mit Lügen. Ich sage das jetzt auch für die Aufnahme. Ich habe ein Problem mit Lügen, wie soll ich damit aufhören? Ja. Soll ich aufhören, mich anzustrengen, zu versuchen, den Mund zu halten und nicht zu lügen? Nein, da hast recht. Nein, ich tue das nicht mehr im Sinne, dass ich auf mich schaue, mich zu kontrollieren. Ja. Es geht eher so, dass ich sage, Gott, ich kann es nicht. Ich will, dass du die Herrlichkeit kriegst, das wirst du auch. Er hat es nie gemeint, dass wir aufgebaut, dass wir durch Gnade zum Glauben kommen, danach arbeiten wir. Danach leisten wir. Danach machen wir uns groß. Sondern er allein wird die Herrlichkeit kriegen. Wir ruhen in all dem, was er getan hat. So wie gesagt, in dir ist all das, was ich brauche. Und ich habe es schon, weil ich in dir bin. Du hast es schon, aber du bist nicht weit weg. Du bist mit mir. Ich bin in dir. Mein Geist ist rein. Mein Geist ist heilig. Ich bin schon einer, der gar nicht lügnet. Das Umsetzen dieser Wahrheit überlasse ich dir. Ich setze meine Aufmerksamkeit auf dich, Jesus, und ich werde einfach meine Gemeinschaft, meine Beziehung zu dir genießen. Ob du willst, wenn du willst, dass meine Erfahrung diese Wahrheit mit diesen Wahrheiten über den Strich in Einklang kommen, das ist deine Sache. Siehst du, es ist nicht, dass ich nicht sage, okay, ich kann lügen. Eigentlich, ja, wir dürfen das. Wir dürfen sündigen. Und wir kriegen die Vergebung. Es ist eigentlich in einem gewissen Sinn nicht mehr unsere Verantwortung. Und das klingt sehr gefährlich.
Ja, es kommt halt aufs Herz an und sieht Jesus halt. Ne? Ob du es als Rechtfertigung nimmst, auch dann kann der machen, was ich will. Oder halt, ob dein Herz eigentlich dabei ist, schon das anzunehmen. Dass
absolut. Wenn du, und das ist, was Paulus sagte in diesem ersten Vers in Römer 6. Im ersten Vers sagt er, wie ihr seid frei. Und ich lese das nochmal. Erster Vers habe ich nicht vorgelesen. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde. Die Korinther haben diese Freiheit verstanden. Die haben richtig verinnerlicht, ich darf eigentlich alles, weil ich bin nicht nur der Sünde gestorben, ich bin dem Gesetz gestorben. Es hat mir nichts mehr zu sagen. Das ist ganz gefährlich, ich weiß.
Ja, ja.
Das werde ich gleich erklären. Das ist ein Zitat aus Römer 7. Ihr seid dem Gesetz gestorben. Und es gibt einen Grund, warum das absolut notwendig ist. Es ist gefährlich, den natürlichen Mann. Aber wir sind nicht mehr natürlich. Wir sind geistlich. Und was Paulus hier sagt dann, ist, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, er sagt, wenn du so denkst, dann hast du dein Tod im Kreuz, mit Jesus am Kreuz nicht verstanden, nicht verinnerlicht. Wenn du könntest so handeln, aber wenn, hast du etwas richtig nicht verstanden und nicht verinnerlicht. So, die Freiheit ist da, aber was nutze es? Absolut nichts. Und wir wollen das nicht. Wir sind verändert worden innerlich. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen sowas nicht. Wir haben eine Freiheit. Wir haben eine absolute Freiheit. Aber was nutzt es uns? Und wie hilft es uns? Gar nicht. So, er sagt, das Lügen zu überwinden, ich sage, Herr, das ist jetzt deine Verantwortung, mein Inneren zu verändern, dass ich das nicht mehr tue, nicht mehr will. Die Versuche werden immer noch da sein. Es werden immer noch Tagen kommen, es werden immer noch Gedanken kommen, es werden Situationen kommen, wo es einfallen würde, ich könnte jetzt lügen. Und es würde viel einfacher für mich sein. Dass die Möglichkeit, in diese Sünde wieder zu fallen, und die Versuchung und die Emotionen, das wird alles immer weiterhin da sein. Aber es ist, als wenn wir das anschauen können und darüber hinweg gucken können und sagen, okay, ja, stimmt, ich könnte. Ich gehe meinen Weg, aber meine Aufmerksamkeit ist nicht drauf. Ich dränge mich nicht an, das zu widerstehen. Ich sage, Herr, das ist deine Sache, aber du veränderst mich. Ich will es nicht mehr, weil er mich verändert hat. Es ist durch Glauben. Ich kann es nicht genau erklären, wie es klappt. Ich kann nur sagen, es klappt. Aus meiner eigenen Erfahrung.
Aber was ist denn da mit meiner Kraft? Ich habe ja schon die Kraft, den in meinem Leben zu verändern. Das kann ich ja schon. Das schafft man ja manchmal.
Und das sind tote Werke.
Ja,
okay. Wenn die aus dem Fleisch kommen, alles, was nicht durch seinen Geist kommt, ist Fleisch. Auch wenn es was lobwürdig ist. Und es ist natürlich nicht schlecht. Ich sage nicht, dass es nicht schlecht ist, Dinge zu überwinden. Aber es ist nicht das Höchste, die der Herr für uns hat. Und irgendwann werden Selbstversuche scheitern, weil Gottes Kraft nicht drin ist.
Und was mache ich dann mit meiner Kraft?
Bitte? Mit deiner ganzen Kraft? Ja. Oh, es gibt so viel mehr. Also es ist nur der Anfang, diese weiteren neue Niveau sozusagen von Labeling im Glauben. Das hat viel mehr uns anzubieten, viel mehr Möglichkeiten, Kraft einzusetzen. Also also für mich, ich anfing zu sehen, oh, wenn das wahr ist, dann ist das auch wahr. Also wenn Gott so mit mir vereint ist, was bedeutet das dann für die Kraft meiner Gebete? Was sollen meine Gebete dann bewirken, wenn das stimmt? Was wird das dann für Heilung? Wie soll Heilung dann, Gebet für Heilung wirken? Also ich habe noch nicht die Offenbarung dafür. Aber ich glaube, es wird mit dieser neuen Offenbarung verbunden. Dass ich sagen kann, Herr, wegen diesen jenes, das ist mein Glaubensansatzpunkt. Und weil das so wahr ist, in der übernatürlichen Realität, weil das so ist, dann ich hole das jetzt in meine Erfahrung. Und ich bitte es oder ich erlebe es oder ich stehe drauf, weil du es schon gegeben hast. Irgendwie muss das die Antwort sein auf solche Fragen auch. Aber das habe ich noch zu erkündigen. So weit bin ich noch nicht. Aber ich sehe, es gibt eine Verbindung, es gibt viel, viel mehr für uns zu entdecken. Aber für mich, der erste Schritt ist, wie überwinde ich die Welt oder die Sünde oder meine eigene sündhafte Natur? Und ich kann es nicht, das ist die Antwort. Ich nicht, aber eher in mir. Ich will euch etwas erzählen, die ich letztes Jahr erlebt habe. Ich kenne Leute, die irgendwie in ihrem Leben, die beten, die haben so einen Glauben, Dinge passieren, also übernatürliche Eingreifen Gottes, eins nach dem anderen. Ich bewundere das, das ist nicht mein Erlebnis. Gebetsanliegen werden erhört manchmal, natürlich, aber nicht diese, wow, übernatürliche Eingreifen Gottes. Wunder, könnte man sagen. Das passiert so selten in meiner Erfahrung. Schade. Und schäme mich ein bisschen. Aber im letzten Sommer ist etwas passiert, was ich ganz interessant fand. Ein Erfolg, den ich kaum erwartet habe, bin ich, also in meinem Kleinglauben. Wir sind in den Staaten, in den Vereinigten Staaten geflogen. Das erste Mal in 6 Jahren, dass wir Leute besucht haben, Familien besucht haben. Und in der Zwischenzeit haben sie eine ganz neue Sicherheitskontrolle in den Flughäfen. Ihr wisst das vielleicht von den Vollkörperscanner, Nacktscanner, wie man die nennt. Und diese ganze Sache geht, also es macht mich echt wütend. Weil es hat nichts mit Sicherheit zu tun. Auch selbst deutsche Polizisten, nachdem ich in Gespräch gekommen bin, sagten, hey, was ist das mit den Amis und ihr Flughafendinge? Diese Sicherheitsmaßnahmen nutzen gar nichts. Die sind unnötig und nicht hilfreich. Wir haben sie schon getestet. Die drehen durch da. Und ich habe das schon erkannt und es machte mich richtig wütend. Vor allem, dass sie einen zu einer Praxis gemacht hatten. Nicht jeder ging durch diese Kontrollen. Manche gingen durch den alten Türrahmen, wie ihr die kennt. Und anderen haben sie durch diese neue Geräte geschleust. Aber wenn eine Person, die durch ein neues Gerät gehen soll, sagte ich, I opt out, ich entscheide mich dagegen, ich will das alte haben, dann haben sie es erlaubt, wenn sie diese richtige Formulierung gebraucht haben, per Gesetz, aber dann haben sie eine sehr rigoröse, strenge und schlimme Kontrolle, also abtasten, dass die Leute sexuell abgetastet haben, richtig an den sexuellen Organen in den Händen. Also die Leute zu demütigen. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Also Sicherheitsgründen. Sogar die haben die Hand in die Unterhose gesteckt. Das ist eine Tatsache, es macht mich wütend. Und da habe ich ein Problem. Wenn ich mich schutzlos vor Autoritäten spüre, fühle, reagiere ich mit Wut.
Verständlich.
Ja? Ich weiß, es gibt tausende von Leuten, die täglich durch diese Kontrollen gehen und sagen nichts. Das geht gegen, also es geht, ich kann das nicht. Das macht, also vor allem, dass ich das durchgeschaut habe, dass es gar keinen richtigen Sicherheitsgrund gibt. Es ist eher, wie sie das Volk trainieren, mit sich alles zu tun zu lassen. Die USA wird langsam ein Polizeistaat. Das ist Tatsache. Seit einem Jahr darf die Regierung jeder Bürger verhaften und ohne Grund so lange im Gefängnis halten, wie sie wollen. Alle Rechte sind weg. Alle Rechte sind aus dem Fenster geworfen. Das ist jetzt Gesetz. Das Land ist nicht mehr, was es war. Die Freiheit ist weg.
Doch, sie dürfen doch noch Waffen alle tragen. Das ist doch die große Freiheit.
Wie lange noch, wirklich? Okay. Ihr versteht jetzt meine Angst. Ich werde reagieren. Und einmal hatte ich schon Maschinenpistolen auf mich auf einen Grenzübergang in Rumänien gerichtet gehabt, so, weil ich aus Wut reagierte, wo ich dachte, sie wollten mir Geld, mein Geld klauen mit einer erfundenen neuen Steuer. Also und so ich schon einen Monat im Voraus habe ich gesagt, Gott, ich kann das nicht. Ich kann das wirklich, ich kann meine Familie nicht schützen. Und ich will nicht mit Wut reagieren, ich will nicht mit meinem Fleisch versuchen, mich zu schützen, meine Familie zu schützen. Ich will nicht. Für mich ist es absolut klar, meine Familie sollte nicht durch diese Scanner gehen und abgescannt werden, auch mit Maschinen, die nicht getestet worden sind für gefährliche Strahlen, die sehr möglich sehr gefährlich sind. Vor allem, dass einige Universitätstesten von Leuten, die nicht von der Regierung genehmigt sind, sagten, die Strahlung ist zu viel. Also ich sagte her, ich will das nicht. dass wir so gestrahlt werden. Ich will es nicht, dass wir abgetastet werden auf so eine, eigentlich, dass wir sexuellen Missbrauch erleben müssen. Und nach allen Regeln und Gesetzen, das ist sexueller Missbrauch, was sie geübt haben. So, Herr, ich will das nicht, aber ich entscheide mich jetzt. Ich werde mich nicht wehren und ich werde meine Familie nicht wehren. Das Einzige, was ich aus Freiheit bitte, ist, dass ich sagen darf, we opt out von der Maschine, dass wir nicht durch die Maschine gehen wollen. Was danach passiert, überlasse ich dir. Und ich habe das entschieden. Und dann gingen wir, dann sind wir in die USA geflogen. Und ich habe nicht gebetet. Und nur wenig gebetet. Also ihr könnt vorstellen, ich bete, bete, oh Gott, Gott, die ganze Zeit, ich will im Glauben aufgebaut werden. Es war nichts davon. Ich habe nur gesagt, das ist jetzt deine Sache. Es war eine Entscheidung. Eine Glaubensentscheidung. Und mehr nicht. Ich entscheide mich, rauszuhalten. Und ich entscheide mich, dir zu vertrauen, wenn du es für in Ordnung findest, dass wir entweder gescannt werden oder abgetastet werden, das ist deine Sache. Deine Entscheidung. Ich halte mich raus. Und wir sind in die USA angekommen, JFK, Flughafen in New York, kamen in die große Halle, die lange Sicherheitsschlangen. Wir kamen vorne, guckten, alle Scanner waren abgeschaltet. Jeder einzelne. Die waren alle aus. Und die haben nur die alte Türrahmen. Jeder ging schnell durch und fertig. Ich dachte, wow, toll. Hoffentlich wird es genauso bleiben auf dem Weg nach Hause. Also wir haben Kalifornien verlassen, wollten nach Kanada. Wir sind in den Flughafen, in den kleinen Flughafen in Fresno, Kalifornien. Und kamen in den Sicherheitsbereich. Und da sahen wir, die hatten einen Nacktscanner und alle gingen durch. Alle. Außer ein Pilot, der sich an die Türrahmen gestellt hat. Und er durfte da durch, weil sie so mit dem TSA so das ausgehandelt hatten, dass sie es tun dürfen, dass sie nicht zu oft gestrahlt werden müssten. Und da vorne stand ein Mann und er hat unsere Pässe genommen und alles und Ausweis geprüft. Und so ich spielte blöd und sagte, mein Herr, sind das hier diese berühmten Maschinen? Er sagte, ja, das sind sie, aber sie müssen sich nicht darum kümmern. Sie haben ein Kleinkind, sie dürfen sich hinter den Pilot anstellen. Alle anderen gingen durch, aber wir nicht. Und ich dachte, jetzt ist das Ende, wir müssen nicht nochmal durch Sicherheit gehen. Aber unser Flug war verspätet, wir müssen in Dallas übernachten. Das heißt, am nächsten Morgen neu zum Flughafen fahren, neu durch alles durchgehen. Und jetzt war der Glaubenspegel ein bisschen höher. Aber wir kamen in eine große Halle mit vielen Maschinen, vielen Schlangen und alle, auch Familien mit Kleinkindern in den Arm, gingen durch die Nacktscanner. Und ich dachte, oh Gott, das gibt hier gar keine Möglichkeit. Und da war keiner, den ich fragen konnte. Und es gab ein einziger kleiner Metalldetektor, also Türrahmen. Und da vor dieser Tür stand eine richtig sauer, also eine Frau mit einem absolut sauren Gesicht. Also sie hat zu viel eingelegte Gurken gegessen oder irgendwas. Und sie stand da also richtig wie, es kommt hier keiner durch. Und hat einfach alle gesagt, in die Scanner, in die Scanner. Und wir haben uns an dieser Tür einfach so nah an diese Tür gerichtet, haben unsere Gepäck durch diese X-Ray-Maschinen, also Röntgenmaschinen gehen lassen. Und dann stellten wir uns an diese Türrahmen an, so blöd. Die Linde hat Lea Johnny in den Arm gegeben, damit sie erst gehen durfte und Lea zu sich rufen könnte. Und die Frau guckte Linde an und sagte, in den Nacktscanner. Und in dem Moment trat ich vor und sagte, in dem Fall, we opt out. Und sie sagte, nein, das dürfen Sie nicht. Und ich hatte kurz davor mein einziges Gebet gebeten und sagte, Herr, wir brauchen, dass du einschreitest. Und in dem Moment drehte sich ein Mann um, der zu diesen Behörden gehörte, der einfach so dieses Verkehr, die Schlangen dirigiert hat, wer wo stehen sollte. Er drehte sich um und sagte, Sie dürfen durch. Hat keinen Grund genannt. Hat nur gesagt, nein, Sie dürfen durch die Türrahmen gehen. Die Frau sagte, aber nein. Er sagte, aber yes, ja. Und sie machte noch ein saures Gesicht, ist zur Seite getreten. Wir, die Einzigen, gingen durch. Gott ist ein Gott von Wunder, der Wunder tut. Und ich habe nach diesem Erlebnis habe ich gedacht, ich muss mir merken, wie das kommt. Aber es war mir nicht klar, warum das geklappt hat und so viele andere Gebete und Situationen nicht geklappt haben. Jetzt fange ich an, das zu verstehen. Es ist, weil ich sagte, Herr, ich werde dir vertrauen. Ich werde dir vertrauen, meinen Augenschein nicht vertrauen, meine Gefühle nicht vertrauen. Ich werde meine Selbstlos, also das Gefühl von ungeschützt sein, nicht beachten. Ich werde aus dem Weg treten und ich entscheide mich nicht zu schützen. Du musst mich schützen und ich werde nicht geschützt. Und ich habe mich voll in seine Hände fallen lassen. Genauso meinem Glauben wird dein Leben verändern. Wenn du sagst, Gott, ich kann mich nicht verändern. Ich kann die Sünde, gegen der ich ständig in so viele und so lange Jahren gekämpft habe, nicht überwinden. Nicht auf Dauer. Nicht auf Dauer. Nicht wie es sein sollte. Ich kann die Kraft, die Macht der Sünde nicht überwinden. Aber du, dein Leben, du hast es so gedacht, dass es nie an mir lag, sondern voll auch an dir. Es ist deine Sache, mich zu verändern. Und dann ist es nicht mich, die verändert wird, sondern du tust es einfach. Ja?
Das heißt, ich entwickle mich eigentlich gar nicht weiter.
Genau. Siehst du, es gibt doch eine Entwicklung.
Sondern Gott lebt für mich.
Genau, Gott lebt für dich. Es ist aber eine Entwicklung. Es ist der geistliche Reife, der Prozess von geistlicher Reife ist ein Prozess, wo wir lernen, Gottes Realität, den Appearances, augenscheinliche Erscheinungen, die Erscheinungen zu ersetzen. Das heißt, was mir erscheint als die Wahrheit, ich lasse es ersetzt werden mit Gottes Wahrheit. So in jeder neuen Situation lerne ich zu erkennen, nein, so ist es nicht wirklich. Ich bin nicht diese Person, für die ich mich halte. Ich sehe meine Sündhaftigkeit, ich sehe meine Schwäche, ich sehe, ich habe die Ressourcen nicht. In mir ist es nicht da. Ich habe nicht, was gebraucht wird. Also ich fühlte mich so ausgelaugt und schon im Voraus ausgelaugt, wenn Leute Dinge von mir haben wollten. Bitte bete jetzt für Heilung. Ach, wie soll ich für dich beten für Heilung? Ich habe meine eigenen Probleme mit Heilungen und Gesundheiten. Was weiß ich. Meine Frau braucht Heilung auch. Warum bittest du mich um Heilung? Natürlich habe ich das nicht gesagt. Ich habe die Hände aufgelegt und für Heilung gebetet. Aber ähnliches war das Gefühl, ich habe es aber nicht. Und das stimmt. Ich habe es nicht, aber er. Und so geistliche Reife ist dieser Prozess, in dem wir Fortschritte machen, in jede neue Situation, jeden Tag zu erkennen, ich habe es doch nicht, muss es auch nicht haben, er hat es aber.
Wenn ich aus dem. Es ist der Kampf quasi, dass man nicht kämpft.
Bitte?
Es ist der Kampf quasi, dass man einfach nicht kämpft.
Genau, es ist der Kampf, nicht zu kämpfen. Es ist der Kampf als Ertrinkende im Wasser, nicht zu streben, nicht zu ich nenne mal so, mich herumzuwerfen und versuchen zu retten, sondern ich erlaube, dass der Schwimm dass der Rettungsteam mich rettet oder sowas. Sag ich. Versteht ihr? Solange dass ich kämpfe, kann der Rettungsteam mir nicht helfen, sondern ich bin eine Gefahr für sie.
Aber das ist voll schwer, dass mit unserem Hirn, also im Leben muss man ja ganz anders handeln. Auf Arbeit oder was weiß ich wo.
Zum Beispiel?
Das ist voll schwer. Ja, auf Arbeit muss ich meine eigene Kraft auch mit einbringen.
Okay, weiß nicht. Ja, man kann Dinge mit eigener Kraft tun. Es ist dich zu verändern und Sünde zu widerstehen. Das ist, was wir ansprechen. Nicht, dass du nichts, du sitzt einfach schlafen, lass die Welle nicht herumgehen. Du machst weiter deine Arbeit, obwohl manchmal wird erwartet in der Arbeits, am Arbeitsplatz, dass man lügt, dass man Dinge macht. Und da steht man trotzdem. Also wir sind gefragt, wie reagieren wir in Situationen, wo von uns erwartet wird, dass wir Dinge unmoralisch tun. Und ich glaube...
Paulus schreibt ja auch von den Läufern in der Kampfbahn, ne? dass wir so laufen sollen, dass wir den Siegespreis erringen. Ne? Wie das gleiche mit den Läufern.
Ja. Es gibt ein Laufen. Aber das, was ich versuchte heute Morgen zu erklären habe, dass bevor wir laufen können, müssen wir erst lernen zu sitzen. Das Sitzen ist, wo ich aus dem Weg trete und sage, Herr, du magst es, ich kann es nicht. Sondern ich mach's, du machst es an meiner Stelle, aber ich bin in dir. Ich bin nicht einfach aus dem Weg und in einer Ecke. Ich bin jetzt in dir und hab Zugang zu all deiner Kraft und all deinen Personen und ich bin in dir.
Was ist dann das Laufen?
Das Laufen? Okay, lass uns das fertig machen, was du da sagen wolltest.
Ich hoffe, ich nerv irgendwie, aber ich bin halt gerade an einem Punkt, wo ich halt, also für mich ist es jetzt gerade eine recht hohe philosophische Hürde irgendwie oder was ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, und was schwer zugänglich ist. Also ich kann irgendwie schwer glauben, dass diese Sache, wie man auch glauben und leben soll, so schwer zugänglich ist. Weil Gott will es ja eigentlich für jeden zugänglich machen, egal wie intelligent er ist oder nicht, oder egal wie reflektiert er ist oder nicht. Und für mich hört sich das jetzt so nach einem gedanklichen Konstrukt an das man erst hinkommt und das man erst begreifen kann, wenn man sich sehr viel mit Sachen auseinandersetzt, wenn man sehr viel reflektiert, wenn man Bibelstudie macht und so weiter. Die Grenze scheint für mich so hoch zu sein, dass ich irgendwie jetzt glaube, Gott, mach die Grenze nicht so hoch.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe es auch sehr ähnlich gesehen vor Jahren lang. Ich sagte, es ist die Antwort, aber warum ist es so schwierig? Warum ist diese Hürde so hochgesetzt? Aber ist es eigentlich nicht. Es ist vielmehr, dass wir so in eine Kultur geboren sind, dass wir ein echtes Problem mit Glauben haben. Es ist einfach. Es ist jetzt für mich, es ist so einfach, dass ich was lachen kann. Es ist einfach, aber es ist unheimlich schwer für unsere Ego. Es ist unheimlich schwer für unseren Rationalismus trainierten Verstand. Wenn wir in Afrika geboren wurden, in China, bestimmten Ländern der Welt, ich glaube, es wäre tausendmal einfacher anzunehmen, in Afrika, das ist der Grund, warum die Wunde in Afrika einfach wie am Laufband kommen. Es wird, also die Beten für Krebskranken, die werden geheilt. Einfach so. Weil in dieser Kultur, wenn der Chef, also wenn der Stammeshäuptling etwas sagt, es ist Gesetz. Es wird nicht widerstrebt, es wird nicht in Frage gestellt, man denkt nicht drüber nach, man analysiert es nicht. Es ist so, wie es geschrieben. Es ist das Gesetz von den Medien und Persen. So ist geschrieben, es wird sein. Man denkt nicht drüber nach, es wird. Und das ersehen Sie in den Alltag, wenn der Häuptling was gesagt hat, so ist es. Ob also, richtig oder falsch.
Also selig sind die geistig Armen. Also zu reflektiert.
Die sind ein bisschen, die haben noch etwas oben, aber es ist eine Kultur. Es ist im Blut sozusagen, so zu reagieren. Und wir haben es im Blut, das zu widerstreben. Es ist nicht, dass es kompliziert ist, ist, dass wir es kompliziert machen.
Ich verstehe es auch so ein bisschen wie dieses, halt, was man sagt, was Kinder halt von klein auf von den Eltern mitbekommen müssen, halt dieses Urvertrauen, also so ein bisschen wie halt Urvertrauen in Gott sozusagen. Also eben genau, nicht so viel immer denken, sondern halt einfach Vertrauen und Glauben.
Leute, wir sind schon eine Stunde unterwegs. Wie sieht's aus? Sollen wir was weitermachen oder wollen wir jetzt einen Punkt setzen?
Ja, du könntest mal noch sagen, was Laufen ist.
Was Laufen ist.
Ja.
Okay.
Sonst kann
ich
Chatty
halt
nicht hören.
Ja, Chatty, wo
musst du tun? Wisst ihr, was in Epheserbrief steht? Ungefähr. Kapitel 1. Was ist in Epheser Kapitel 1? Gott hat uns vor
Begrüßung.
Grundlegung der Welt auserwählt. Wir sind ihm auserwählt. Er hat uns alles geschenkt, all diese wunderbare. Ich bete, dass die Augen eurer Verstand erleuchtet werden, damit ihr versteht, was die Reichtum, all dessen ist, was Gott euch geschenkt hat in Christus Jesus. Und durch diese große Kraft, die er eingesetzt hat, um Jesus aus dem Toten aufzuwecken, hat er in euch gesetzt. Und er will, und am Ende wird Jesus vor alles gesetzt und so weiter. Kapitel 2. Er sagt, es geht um, ihr wart in einer Natur, die nichts als Sünde kannte. Ihr wart in Sünde gefangen und er hat euch gerettet. Und auf, also was ich heute Morgen gelesen habe, mit auf dem Thron gesetzt. Ihr sitzt mit ihm, ihr seid mitversetzt auf dem Thron. Und wir sind geschaffen für gute Werke. Und dann spricht er über den neuen Mann, dass das mit den Juden und Nichtjuden zusammen ein neuer Mann entsteht mit Jesus zusammen. Und dann von Haushalt der Gläubige. Und dann spricht er Kapitel 3 von den Geheimnissen, die aus ewigen Zeiten Gott in seinem Herzen hat, die er nicht der Welt offenbart hat. Und dass er durch die Gemeinde seine Größen, seine Herrlichkeit, den Mächten offenbar machen wird, wie groß er ist durch uns, durch das, was er mit uns macht. Das ist, was er den Mächten zeigen wird, wie mächtig er ist. Hier spricht hier von geistlichen Schöpfungen, die er hatte. Wir reden hier von Engelreihen und Wächter und andere geschaffenen Wesen, die sehr hoch sind im Rang. Manche in Gehorsam, manche in Ungehorsam. Also, und dann am Ende sagt er, wie groß die Liebe, die er uns gegeben hat, die ganzen Massen seiner Liebe für uns, und wir sind in ihm. Okay? In anderen Worten, von Kapitel 1 bis Ende Kapitel 3, es geht um Theologie. Es geht um, was er uns gegeben und geschenkt hat. Anfang Kapitel 4, wenn das so ist, lebe dementsprechend. Und dann geht er durch die Listen und der Herr gab uns den fünffältigen Dienst, oder Propheten, Aposteln, all diesen, und damit wir reich in die Reife kommen, und dann geht es um praktische Dinge, und wenn ihr zu euch trifft, dann ermutigt einander mit Lieder, mit Lobsang, mit Ermutigungen und seid nicht über Nacht zornig und nutze die Zeit gut. Und also in den Kapitel 6 dann geistliche Kampfführung, geistliche Panzer anziehen und all das. Das ist, und was man sieht, so, das erntet man. Also all diese Bibelstellen, das ist, und Kinder, also Frauen, so geht ihr mit euren Männern um. Und Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Und provoziere eure Kinder nicht, Eltern, zu Zorn oder zu Wut. Und gibt auch praktische Anweisungen, wie die Sklavenherren mit dem Sklaven umgehen und all diese Dinge. Es ist praktisch. Von Kapitel 4 Anfang bis Ende des Buches ist es nur praktische Anweisungen. So, man könnte sagen, in Kapitel 1 bis 3, wir lernen, wie man sitzt. Kapitel 4 bis Kapitel 6, wenn das so ist, es wird diese Auswirkung haben. Und wenn es nicht ist, dann prüft dein Sitzen. Versteht ihr? Wenn wir es richtig verinnerlicht haben, wie wir sitzen, wie wir in Christus ruhen und nicht selber uns immer wieder einsetzen und uns anstreben und versuchen, sondern dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Ich ruhe jetzt in dir, Herr, dass deine Kraft, dein Leben mich freisetzen wird, mich verändern von innen, nicht von außen, sondern von innen verändern wird. Dass ich das nicht mehr will, dass ich nicht mehr Sklaven, dass ich diesen Dingen tot bin. Ich entscheide mich, in diese Wahrheit zu leben. Wenn ich diese Wahrheit mich entscheide zu leben, ganz natürlich werde ich diesen Wandel haben, wie Paulus in den nächsten drei Kapiteln beschreibt. Und manchmal, also was er beschreibt, ist für uns wie ein Spiegel. Ich gucke in den Spiegel zu sehen, wie ist mein Lauf? Ist mein Lauf in Ordnung? Wenn ein grobes Unterschied besteht zwischen das, was ich tue und was ich hier von Paulus sehe, vielleicht sollte ich den Herrn fragen, habe ich etwas falsch verstanden? Oder ist mein Glauben, bin ich in meinem Glauben nicht so fest? Oder muss etwas verbessert werden in meinem Sitzen? Okay? Nicht, dass ich, ach, ich muss mich anstrengen jetzt, weil ich an einem Punkt alles nicht perfekt habe, sondern Herr, wie ist mein Vertrauen? Wie ist meine Beziehung mit dir? Lebe ich mit dir über den Strich in diesem ewigen Bereich? Dass ich verstehe, meine Identifikation ist in dir, in dieser Tatsache, dass es schon erledigt ist. Ich bin schon, du bist schon heilig. Du musst nicht heilig werden. Wenn du das verstehst und du lebst in Christus hier, wirst du nach und nach merken, wie dein Leben also sich einordnet.
Ich wollte auch nochmal zu fragen, vielleicht kannst du nochmal was dazu sagen. Es gibt ja diese Bibelstellen, kennst du auch, ne? Kolosser 3, Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft und legt die Lüge ab und werdet, mit der Heiligung war auch noch, dass ihr ohne Heiligung könnt ihr Gott nicht schauen und so weiter, und das habe ich das immer so verstanden, ich muss euch das machen. Ich muss diese Glieder halt töten und das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz richtig.
Ja, also mit diesem einen Vers, also erstens, manchmal werden Dinge in bestimmten Versen so, wird eine Wortformulierung da sein, wo wir Fragen stellen können, aber wir müssen das wieder in Einklang bringen mit dem ganzen Wort Gottes. Okay. Nicht sagen, oh, auf diesen einen Vers, der vielleicht falsch übersetzt worden ist, vielleicht, sage nicht in diesem Fall, oder vielleicht habe ich nicht verstanden, was er als Schwerpunkt hier hatte. Okay. Das vernichtet nicht die klare Offenbarung, die ich in vielen, vielen Bibelversen finde. Okay. Verstehst du? Es gibt, also in einem gewissen Sinn kann man sagen, dass wenn ich diesen Weg gehe, zu sagen, ich bin schon mit Christus gekreuzigt. Man könnte in einem gewissen, also Paulus meinte hier nicht Theologe zu sein. Er redete ganz praktisch zu den Leuten. Wenn diese Leute schon diesen Weg der Heiligung erkannt haben, könnte er sagen, kreuzige das. Das heißt, ich merke das auch für mich, weil ich für bestimmte, also ich merke in den letzten Tagen, die Wirkung von dieser Offenbarung ist nur teilhaft. Das heißt, ich bin jetzt nicht perfekt geworden. In Leben und alles, sondern für bestimmte Lebensbereiche habe ich das so gesehen, verinnerlicht und abgegeben, dass ich in einer Sekunde frei wurde. Aber andere Dinge merke ich, okay, das muss ich jetzt angehen, zu sehen, wo habe ich das nicht richtig vor den Herrn gebracht oder geglaubt oder wie ist mein Sitzen in diesem Bereich? Okay? So, es spricht nicht dagegen zu sagen, dass Paulus sagt, hey, kreuzige auch das hier, nicht nur das da. In anderen Worten, bring es aufs Kreuz, bring es in diesem Erkenntnis, dass es schon erledigt ist und dass du nicht weiter das trägst oder dass du es einfach ignorierst und gar nicht unter das Blut angehst. Verstehst du? Es ist gefährlich, nur einen Vers zu nehmen und sagen, oh, das widerspricht es, sondern es anderen Weg das zu sagen ist, die Juden waren nicht logisch, nach unserer Logik. Sondern die hatten, was man nennt, ein Blocklogik. Das heißt, innerhalb dieses geschlossenen Bereich, alles, was er sagte, machte Sinn. Und in diesem Bereich, alles macht Sinn. Denn alles ist wahr. Das ist wahr und das ist wahr. Aber wenn wir mit unserem westlichen, trainierten, rationalistisch hier das vergleichen und versuchen mit griechischen Logik, die in Einklang zu bringen, wird es nicht klappen. Für Juden, das ist überhaupt kein Problem. Weil Juden sagen, Gott ist so groß, dass das wahr ist und das wahr ist. Auch wenn ich das nicht verstehe, wie beide wahr sind. Okay? Das ist einfach, wie es ist. Wir müssen damit umgehen können. Weil die Bibel ist nicht griechisch. Auch wenn das Neue Testament momentan auf das Einzige, was wir haben als Urtext, ist griechisch. Die ganze Bibel ist hebräisch. Geschrieben, die ganze Denkart ist hebräisch. Und da ist Logik anders. Nicht fehlend, anders.
Ich habe noch eine Sache zu dem hebräischen Denken. Mit dieser Linie, wo wir alle gerade dran festgehen, übernatürlicher Bereich und der weltliche Bereich, den wir anfassen können und sehen können, ist es nicht so, wenn ich die Erkenntnis über den übernatürlichen Bereich habe, über der Linie, dass eigentlich die Linie für mich verschwindet und dieser anfassbare Bereich, den ich nur jetzt sehen kann und die unsichtbare Welt für mich eigentlich verschmilzt und alles eins wird, alles wahr ist und alles miteinander verbunden ist. Eigentlich, um mir das vorzustellen, spielt die Linie keine Rolle mehr, die verschwindet.
Ja, wie ich am Anfang gesagt habe, diese Linie ist ein Konstrukt. Das ist nur für uns, erstmal einzutreten, die Dinge als Konzepte zu sehen, weil wir so konzeptorientierte Menschen sind. Mir hat es geholfen, es hilft vielleicht nicht jeder.
Weil man muss dann Linie schon abschaffen, nicht, dass man dann anfängt, ich springe jetzt hier von einem Bereich in den anderen, weil ich habe so eine Theologie auch schon gehört, ne? Heute bin ich im alten Auto, der alte Mensch, und dann bin ich im neuen Auto, der neue Mensch, und es wechselt noch so.
Aber was wir hier beschreiben, ist im Geist zu sein oder in der Seele zu sein.
Okay.
Da gibt es doch einen Unterschied. Wenn ich in meinem Geiste bin, also ich kann im Geiste auf einer Ebene sein, in meiner Seele ganz woanders. Als ich diese Prophetie neulich hörte, wo Gott uns sagte, ihr werdet in der nächsten Zeit das nicht bekommen, wofür ihr gebetet habt. Und dann sagte er am Ende, dann sei nicht vom Kopf gestoßen mit Gott, dass er das sagt. Also, ich war sauer. Und gleichzeitig, ich habe mich so gefreut. Mein Geist hat sich gefreut. Mein Geist hat gesagt, wow, Gott kennt meine Adresse. Er hat genau das angesprochen, wo ich im Leben bin, auch wenn ich die Antwort, wenn diese Antwort mir nicht gefällt. So, ich habe mit dem Gefühl, meine Gefühle sagten, ja, das frustriert mich noch mehr. Aber mein Geist war am Fliegen. Und das ist kein, ich bin da nicht schizophren, sondern mein Inneren ist wie Paulus beschrieben, mein Geist will. Mein Geist ist errettet im vollen Sinn. Mein Geist ist richtig bei Gott. Das ist auch dieser Vers, Hebräer 4, 12. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Es trennt zwischen Geist und Seele und Mark und Bein und trennt zwischen Gedanken und Gesinnung. So etwas Ähnliches. Also diese zwischen Gedanken und Gesinnung, also unsere Gedanken, was unsere Gedanken sind, das spiegelt, was in der Seele ist, das ist nicht der Geist. Und wo wir vereint mit Jesus leben, ist im Geist. Und diese Welt ist sehr leise. Diese Realität ist nicht laut. Meine Gedanken, meine Gefühle sind sehr, sehr laut. Und es ist etwas, was man lernen muss, zu erkennen, was kommt aus diesem seelischen Bereich und was kommt dann von Gott und meiner Seele zusammen, wo meine Seele mit meinem Geist, mit Gottes Geist vereint ist. Da ist, wo die Kraft des Lebens liegt. Ich werde das morgen sehr, sehr ins Detail angehen, zu beschreiben. Wie und warum das auch in Ordnung ist und warum das noch gut ist, dass wir diese Schweben und dass unsere Gefühle und unsere Gedanken richtig manchmal scheinbar gegen uns wirken. Dass meine Gefühle, also heute habe ich gedacht, in der Vorbereitung her, ich fühle mich überhaupt nicht, als wenn irgendetwas in der Vergangenheit passiert. Ich fühle mich genauso wie, aber es waren nur Gefühle. Also was habe ich überhaupt zu sagen? Was habe ich überhaupt gelernt? Im Moment, ich fühle mich gar nicht anders als vor 10, 20 Jahren. Aber ich wusste gleichzeitig, tatsächlich ist alles anders. Weil meine Gefühle, die kommen durch. Gedanken fliegen durch meinen Kopf und die sind weg. Aber was halte ich fest? Meine Gefühle kommen und gehen. Meine Gefühle werden an einem Tag sehr hoch sein, sehr aufgebaut, sehr ermutigt, an anderen Tagen richtig schleppend und schwierig. Das ist nicht aber, wer ich bin. Das sind die Erscheinungen, die ich erkennen kann. Also yes, ja, sie sind da, aber das herrscht mich nicht. Das ist nicht, wo ich lebe. Mein Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Ich bin über den Strich sozusagen mit ihm hier fest geankert. Diese Person ist, wer ich bin, es ist, wer du bist. Du bist heilig. Du bist schon vor Gott, in Gott vollkommen. Du bist in Christus. Und eigentlich ist es ganz wichtig, dass ich jetzt sage, wir reden nicht von nur Geschenke, die du hast. Du hast Heiligkeit als Geschenk, du hast Vollkommenheit als Geschenk, du hast Kraft als Geschenk. Das wäre eigentlich in dieser Formulierung falsch. Weil du hast diese Geschenke nicht alleinstehend, sondern in einer Person. Wir sind in Christus versetzt worden. In ihm, zusammen mit ihm haben wir all das. Und zusammen mit ihm haben wir die Kraft. Zusammen mit ihm, weil wir in ihm vereint sind, ist das uns alles gegeben worden. Nur welche Realität werden wir folgen und als das Herrschenden erkennen?
Kann man das auch praktisch so sehen? Also Gott hat uns ja den Geist gegeben, der in uns ist, und der aber ja zu freien Entscheidungen gegeben wurde von Gott, uns zu Sachen zu entscheiden, für ihn, gegen was auch immer oder für was auch immer. Und es ist eine bewusste Entscheidung, eigentlich jeden Tag den Geist Gottes einzuladen, sich mit unserem Geist zu verbinden und diese Einheit zu schaffen, weil es ist ja eigentlich eine bewusste Entscheidung von uns, den Heiligen Geist mit unserem Geist einzuladen und dass es wieder eins ist.
Oder? Nein, es stimmt, aber ich muss sagen, ihr werdet merken, dass es am Anfang notwendig ist, jeden Tag, bis es zum Alltag wird. Wenn ich lerne, meine Schuhe zu binden, als Kleinkind, wie geht das dann? Also der Baum und wie geht das Eichhörnchen durch? Und, Mensch, das ist so schwierig. Es ist so schwierig. Also, wie soll ich meine Schnur binden? Also, Mama, ich kann es nicht. Und sie zeigt mir, wie ich das tue. Und es ist so mühselig zu lernen, wie man die Schuhe bindet, bis es nicht mehr mühselig ist, bis es Alltag ist, bis man blind das machen kann, bis man gar nicht mehr dran denkt. Was wir brauchen, ist Buße. Buße heißt nicht, eigentlich nicht, zu sagen, oh, vergib mir. Es heißt, wir müssen unsere Denkweise neu trainieren. Wir haben eine gewisse Lebensart gelernt. Und schon seit, wie alt bist du? Das ist wie lange? Und jetzt müssen wir eine neue Denkart lernen und wir werden unterstützt werden von Gottes Geist. Nicht alleine, er will es noch mehr, als du es willst. Er will es. Okay? Aber am Anfang muss man sich immer wieder erinnern, ich bin gestorben, mein Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Also dieser Vers ging immer wieder in den ersten Tagen durch meinen Kopf. Wie fühle ich mich? Ach, ich fühle mich nicht. Ach, nee, ich bin gestorben. Es ist wahr. Es ist passiert. Ich lebe, nicht mehr lebe ich. Du lebst in mir. Also nimm solche Bibelverse zur Hilfe. Einfach als Erinnerung an die Wahrheiten. Die größeren, die echtere, die noch echtere Wahrheiten. Also das, ja, ich habe gerade was getan, was ich nicht tun sollte. Ich habe gerade mein Kind angeschrien. In einem Sinn, auf eine Art, die nicht richtig war. Okay? Oder ich hab diese Person mit meinen Worten total zerstört. Also, ach Gott, vergib mir. Aber jetzt, ich habe eine Entscheidung dann in dem Moment. Wie kann man es auf Deutsch sagen? Auf Englisch würde ich sagen, I don't own it. I can't own it. Ich kann es nicht zum eigenen machen, dass das ich war, dass der das gemacht hat. Und dann das reflektiert auf, wer ich bin und was ich bin. Dass ich gerade gesündigt oder dass ich etwas zerstörerisch gemacht habe. Sondern ich sage, Herr, genau das ist passiert. Ich habe es im Fleisch so gemacht, aber das reflektiert, das ist keine Reflexion an der Person, die ich bin. Ich bin mit Christus in Gott. Ich bin gestorben und mein Leben ist in dir. Du lebst jetzt durch mich. Ich nehme das nicht als die Definition meiner Person an. Sondern, okay, es ist passiert, es geht jetzt unter deinem Blut, es ist weg. Aber ich werde nicht sagen, oh, jetzt ist meine Ängste waren wahr und ich werde meine Familie vor den Behörden im Flughafen schützen. Ich nehme es wieder auf meine Verantwortung. Nein, es ist nicht deine Verantwortung, es bleibt bei ihm. Macht das ein bisschen Sinn? Könnt ihr damit etwas anfangen? Hoffentlich. Es braucht seine Zeit vielleicht, aber es ist ein Umdenken, es ist ein Lernen. Am Anfang natürlich, es ist mühsam. Ein bisschen mühsam vielleicht, aber mit der Zeit, es wird zweite Natur. Bitte?
Traurig, also ich bin gestorben, also da muss ich erstmal drauf klarkommen.
Ja, aber das
ist wirklich so, das traurig erstmal.
Finde die Bibelverse, lese die Bibelverse durch. Es gibt viele. Es geht quer durch das Neue Testament. Jesus sagte, kommt zu mir, ihr, die beladen und wie geht? Und mühselig und beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben. Wir tragen unsere mühselige alles. Er sagt, ich will euch einfach Ruhe geben. Ich will als Ende hier Hebräer 4 lesen. Hebräer 4. Und das ist der Zusammenhang für den Vers, der Zusammenhang für diesen Vers über zweischneidiges Schwert. Vers 9. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Der ganze, ein großer Grund, also der Hauptgrund für Sabbattag war diese Ruhe. Es war ein bildhafte Lektion für Israel und für uns. Der Sabbattag sollte uns zeigen, dass es Gott wichtig ist, dass wir ruhen. Und wenn wir in diese Ruhe kommen, dass wir sozusagen gelernt haben zu sitzen, bevor wir laufen, dass wir gelernt haben, in ihm zu ruhen, sagen, Herr, ich, nicht ich mache alles, sondern du in mir, du als mich, dein Leben in mein Leben. Ich bin gekreuzigt, ich bin tot, aber ich bin wieder belebt, zusammen mit dir vereint. Du, es ist deine Kraft in mir, nicht wie ich und dir zusammen, nicht, dass du mir deine Kraft verleihst, sondern du, deine Kraft macht das. Es ist entspannt. Und deswegen ist es eine Ruhe, es ist ein Ruhen in ihm. Und wir dürfen uns an der Beziehung mit ihm, wir dürfen diese Beziehung mit ihm als Schwerpunkt haben und nicht, dass ich mich heilig mache und er erledigt das andere. Und das ist die Erfüllung von Schabbattag. Und es wird kein Jude oder kein Religiöser dir sagen können vor Gott, du hältst diesen Schabbattag nicht. Nein, tue ich eigentlich noch mehr. Weil das ist die Erfüllung. Paulus sagte, diese Tage sind Schatten, die etwas offenbaren sollten. Wenn man in die Offenbarung lebt, braucht man die Schatten nicht so doll. Obwohl die Schatten gar nicht schlecht sind, man darf das, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt für Schabbat ist dieses Ruhen, von dem wir jetzt reden. Gibt es noch etwas, was wir besprechen sollen? Noch eine Frage oder was sollen wir jetzt? Okay. Und Vater, ich bete, bewahre das innere Aufwachen oder Erkennen, das du in uns angefangen hast. Und lass es, vertiefe es und schütze es. Herr, was du angefangen hast, wirst du zur Veränderung bringen. Und ich danke dir dafür. Amen. Amen.
Ich hätte mal noch was Praktisches. Für morgen früh. Danke, dass ihr alle so viel Rücksicht heute genommen habt, dass die Kinder so gut schlafen konnten. Und vielleicht können wir morgen früh die Rücksicht nehmen, auch die kleinen Kinder haben und bis um 8 im Haus bis